No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Hallo Alex, heute freue ich mich ganz besonders über den Podcast und dass du mein super Co-Host bist, weil dieses Thema ist doch äußerst spannend.
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mich freuen soll, aber es ist ein Thema, wo ich mir bei der Vorbereitung schon gedacht habe, ja, auf der einen Seite bin ich komplett blank dort, auf der anderen Seite soll es mir eigentlich interessieren, vielleicht auch zu spät, als Vater einer Tochter, die noch dazu Sport gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz traue ich mich jetzt darüber mit dir an der Seite und würde sagen, ich werfe mal das erste Thema rein, wo ich zwei, dreimal probiert habe, wie man das richtig ausspricht. Microgenderome. Ja. Vielleicht erklärst du gleich einmal, was man unter diesem Begriff versteht und warum das so ein Gamechanger in der Medizin sein soll.
Ja. Also diese Wortkreation ist eine Kombination aus Mikrobiom und Gender. Das heißt, der Begriff beschreibt eigentlich die Wechselwirkung zwischen biologischem Geschlecht, Hormonen und dem menschlichen Mikrobiom. Also diesen Billionen Mikroorganismen in unserem Körper und vor allem im Darm. Und was das so besonders macht, ja, es konzentriert sich wirklich darauf, dass Männer und Frauen nicht nur genetisch oder hormonell unterschiedlich sind, sondern eben auch, und da wird es jetzt spannend, auf mikrobieller Ebene. Und diese geschlechtsspezifischen Unterschiede beeinflussen, wie Krankheiten entstehen, Medikamente verstoffwechselt werden oder aber auch, wie wir auf Therapien ansprechen. Und kurz gesagt, dieser Begriff, dieses Microgenderome, könnte eigentlich erklären, warum dieses One-Fits-All medizinisch oft einfach überhaupt nicht funktionieren kann.
Mhm. Ich meine, das klingt einmal sehr spannend, aber wie stark unterscheidet sich jetzt zum Beispiel das Mikrobiom von Männern und Frauen eigentlich wirklich? Und Frage, ab wann beginnt es? Ist das schon von der Geburt an so oder vielleicht erst in der Pubertät?
Ja, also interessanterweise beginnt der Unterschied eigentlich schon sehr, sehr früh. Vermutlich, also man vermutet sogar schon pränatal durch eben hormonelle Einflüsse der Mutter. Aber besonders markant wird's dann natürlich ab der Pubertät. Ich meine, was wir grundsätzlich wissen, ist, dass das Mikrobiom schon stark moduliert wird durch die Art der Geburt. Also ob wir natürlich auf die Welt kommen über den vaginalen Weg sozusagen oder über eine Sektion, also wenn wir einen Kaiserschnitt Geburt sind. Da ist es aber quasi bei Jungs, also bei Buben, die auf die Welt kommt, auch quasi so ein starker Einfluss aufgrund dessen. Aber was dann prägsam ist, ist natürlich, wenn das geschlechtsreife Alter dann entsteht sozusagen oder wenn wir in dieses Alter kommen, also die Pubertät, denn dann verändert sich einfach die Lage der Geschlechtshormone und da vor allem eben Östrogene und Androgene, die eben die Zusammensetzung und vor allem die Funktion des Mikrobioms dann ganz stark modulieren. Und Studien zeigen das auch. Frauen zum Beispiel haben mehr Lactobacillen im Darm und in der Vaginalflora, während Männer oft eine höhere Bakterien Vielfalt, also Anteile wie Bacteroidetes oder Prevotella zeigen. Und diese Unterschiede bleiben eigentlich über das ganze Leben hinweg bestehen, verändern sich aber zum Beispiel dann, vor allem bei den Frauen, die sind so eine unhomogene Gruppe, da wird es immer ganz komplex, in den unterschiedlichen Lebenslagen der Frau. Also ist sie eben in der Pubertät, ist sie dann im geschlechtsreifen Alter oder dann in weiterer Folge schwanger. Dann beginnt schon die Prämenopause, Perimenopause, Menopause und dann Postmenopause. Und das sind alles völlig unterschiedlich zu beurteilende Zeitfenster quasi, die auch auf das Mikrobiom so einen starken Einfluss haben.
Das würde bedeuten, dass wir einfach viel einfacher gestrickt sein. Ist das richtig? So in der Annahme, da gibt es einmal die Pubertät und dann ist die Sache erledigt oder machen wir das jetzt zu einfach?
Naja, auch Männer haben natürlich unterschiedliche hormonelle Lagen. Wir kennen ja das auch, dass wir von einer Midlife-Crisis sprechen oder auch vielleicht
Sorry. Sorry, heute? Das war mein Junior.
Ja, kein Problem. Heute wird zur rechten Zeit angerufen.
Ja.
Ja, bei den
aber das
Männern.
Sind die einzigen, die durchkommen bei mir.
Ja, ist eh gut.
Die Kinder.
Ist eh gut.
Ja. So, vielleicht. Es geht schon wieder. Ich habe gesagt, Text, wenn es wirklich dringend und wichtig ist.
Genau, ich beginne einfach nochmal mit der Antwort.
Ja.
Also grundsätzlich wissen wir schon, dass Männer auch unterschiedliche hormonelle Stadien durchlaufen. Aber ich habe vor kurzem mal in einem Journal gelesen, eine Frau hat in einem Monat so viele hormonelle Schwankungen wie Männer in ihrem ganzen Leben. Und das erklärt, glaube ich, eh alles. Also ihr seid, was das betrifft, sicher ein bisschen einfacher gestrickt.
Okay. Okay, ich nehme das einmal jetzt so hin, weil mir ist das Thema jetzt einfach zu wichtig, weil im Grunde genommen kann man dann sagen, dass Frauen und Männer anders krank werden und dass es eigentlich in der Therapie überhaupt nicht berücksichtigt wird?
Ja.
So könnte man das so sagen? Und ja. Welche Rolle spielen dabei eigentlich die Hormone?
Ja.
Oder ist das die Hauptursache?
Ja, es ist die Hauptursache. Und noch zur ersten Frage. Wir haben einen großen Bias in der Wissenschaft, was die quasi Studien betrifft, weil sie grundsätzlich eher anhand von Männern gemacht werden. Also Männer sind die Probanden oder männliche Mäuse oder männliche Zellstrukturen. Weil es einfacher ist, ja, weil natürlich, wir versuchen ja in Studien zu standardisieren, wir versuchen ja so möglichst homogene Gruppen zu bilden und die Frauen, die bringen da einfach alles durcheinander. Nur man muss halt ehrlicherweise sagen, das muss sich ändern, weil das Leben ist kein Labor. Und wir sind nicht zu standardisieren. Und wenn wir jetzt Daten von Männern haben und die versuchen auf Frauen umzumünzen, wo wir wissen, dass die Frauen so viel komplexer aufgrund ihrer hormonellen Struktur sind, dann kann das nicht funktionieren. Wir können nicht Empfehlungen, die wir quasi gemessen haben sozusagen an Männern, dann einfach auf Frauen eins zu eins übertragen.
Und das reicht doch nicht, dass ich dann sage, naja, die Frau soll halt die Hälfte nehmen davon.
Nein,
sondern
wir
das
sind
ist
ja
viel komplexer, oder?
Wir sind ja keine kleinen Männer. Also gerade, ich komme ja aus der Sportwissenschaft und wir sind früher, also wie ich noch im Leistungssport war, wie kleine Männer trainiert worden. Ja, aber ich bin kein kleiner Mann. Und wenn dann eine junge Frau keinen Zyklus mehr hat, dann hat das weitreichende Folgen im Laufe ihres Lebens auf ihre Gesundheit. Aber da kommen wir später dazu, jetzt nochmal zu der Frage, welche Rolle denn die Hormone spielen. Und da ist es natürlich bei den weiblichen Hormonen so, dass wir vor allem Östrogen und Progesteron im Blick haben, wenn wir über die Zusammenhänge mit dem Darm sprechen. Östrogen wirkt nicht nur im Reproduktionssystem, sondern zum Beispiel auch ganz stark auf die Darmbarriere. Also wenn wir von diesem Leaky Gut sprechen. Es stabilisiert quasi diese Tight Junctions, also diese Zellverbindungen, die den Darm quasi dicht halten. Und Progesteron wirkt wirklich entzündungsmodulierend. Und dann gibt's noch das Östrobolom. Also das
aber das
ist quasi
Östrogen ist hingänglich bekannt. Das Progesteron, wie kann ich das verstehen oder kann man das einfacher erklären?
Also ich denke, den meisten Frauen ist das Progesteron als Gelbkörperhormon auch ganz bekannt. Also das Östrogen ist sicher das bekannteste weibliche Geschlechtshormon. Aber Progesteron ist im Prinzip ganz, ganz wesentlich ein zentrales weibliches Sexualhormon, das vor allem in der zweiten Zyklushälfte, also in dieser Lutealphase oder während der Schwangerschaft und in geringen Mengen auch in der Nebennierenrinde produziert wird. Und sowohl bei Frauen als auch bei Männern, bei Frauen natürlich in einem anderen Ausmaß. Es wirkt ganz stark entzündungshemmend und eben immunmodulierend und auch gewebsstabilisierend. Und das ist jetzt eben entscheidend, wenn wir auch über die Permeabilität des Darms, also quasi die Schließfähigkeit, die Dichtheit des Darms nachdenken. Und dann gibt's diesen großen Komplex des sogenannten Östrobiloms und das ist ein Teil des Mikrobioms, das an der Verstoffwechslung von Östrogen beteiligt ist. Das heißt, wenn das gestört ist, kann es zu einem Östrogenüberschuss oder zu einem Mangel kommen und mit Folgen die natürlich einerseits in den Zyklus hineinspielen, aber auch zum Beispiel auf gesundheitliche Faktoren. Das Brustkrebsrisiko hängt davon ganz stark ab. Gewichtsschwankungen sehr stark damit in Verbindung zu bringen, aber natürlich auch auf die Stimmung. Also kurz gesagt, Hormone beeinflussen das Mikrobiom und das Mikrobiom beeinflusst wiederum die Hormonbalance.
Aber das heißt ja, dass ich ja dann definitiv das ganz individuell angehen muss. Auch wenn ich jetzt sage, ich teste, dass man das alles berücksichtigt und auch in der Therapie und auf das wird einfach nicht geschaut.
Genau.
Aber für mich noch eine ganz wichtige Frage. Du sagst jetzt, das sind die Hormone, die einen Großteil ausmachen. Der Lebensstil oder Lebenswandel als solches, ich sage jetzt Alkohol, Rauchen, wenig Bewegung, Ernährung, muss ja auch was ausmachen, oder?
Natürlich.
Man sagt also, immer, ein Mann vertragt mehr von den Sachen, bei einer Frau ist in weniger Dosis schon relativ schlimm bei dem Ganzen. Oder ist der Lebenswandel oder Lebensstil nicht so unterschiedlich zu bewerten?
Absolut, absolut. Also natürlich hat der Lebensstil einen enormen Einfluss auf die Modulation des Mikrobioms und dann auch natürlich auf die Erstehung von Krankheiten und auch auf unseren Hormonhaushalt. Stress zum Beispiel, ganz, ganz wesentlich auch für die Balance von Hormonen mit ursächlich verantwortlich. Stresshormone, Katecholamine, Cortisol und so weiter haben natürlich dann auch
der Unterschied zwischen Mann und Frau, Simone, ist der Mann, hat er einen höheren Stresslevel oder die Frau oder wirkt sich das schon anders aus?
Nein, so kann man das nicht sagen. So kann man das grundsätzlich nicht sagen. Das ist auch wieder intraindividuell. Also das ist von Person zu Person unterschiedlich. Nur was man schon weiß, ist, dass Frauen zum Beispiel natürlich eine andere Prädisposition für bestimmte Dinge haben. Ich meine, aus unserer Evolution bedingt, die Frauen waren die Behütenden, die Nährenden, die natürlich auch Leben geboren haben oder immer noch natürlich, aber die natürlich auch aufgrund dessen, auch so in Phasen, wenn ein Baby auf der Welt ist, auch da sehr stressresilient sein müssen und so weiter. Das heißt, da gibt es auch schon evolutionsbedingt ein paar Unterschiede, aber grundsätzlich ist es hoch intraindividuell, wie das Stresslevel von einer Person aussieht.
Haben dann Frauen Krankheiten, die aufgrund dieser Unterschiede häufiger auftreten, wo du jetzt sagst, du hast einmal gesagt Reizdarm zum Beispiel, haben Frauen viel häufiger als Männer. Mhm. Warum?
Genau, also es gibt schon so Unterschiede, die man ganz grundsätzlich auch aufgrund dieser unterschiedlichen hormonellen Lagen erklären kann. Also wenn wir uns jetzt ans Thema Reizdarm heranwagen wollen oder auch zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, Histaminprobleme, lassen sich eigentlich ganz gut teilweise über dieses Microgenderome erklären, weil Frauen haben einfach auch eine sensiblere Darm-Hirn-immunologische Verbindung. Also Darm-Hirn-Achse haben wir schon mehrfach besprochen, aber natürlich auch unser Immunsystem ist ja ganz stark mit dem Darm in Zusammenhang zu bringen und damit auch eine höhere Anfälligkeit für funktionelle und entzündliche Erkrankungen. Das heißt, ein nicht ideal ausbalanciertes Mikrobiom kann die Darmbarriere schwächen. Also wenn wir eine Dysbiose haben, wenn eher Pathogene, also die nicht so guten Keime hochreguliert werden und die schützende Bakterienvielfalt abnimmt, dann Histaminabbau wird teilweise dadurch dann auch verhindert oder erschwert oder es kommt zu einer Hochregulation von Histamin, weil ich einfach mehr histaminbildende Bakterien habe. Dann in bestimmten Zyklusphasen einer Frau ist einfach auch mehr Histamin vorhanden, weil Histamin ist ja eigentlich ein Gewebshormon, das ist ja nicht per se schlecht. Also in jedem Heilungsverlauf braucht es Histamin zum Beispiel, damit es überhaupt zu einer Heilung kommt und so weiter. Und natürlich ist jetzt so ein Zyklus, wo es ja dann auch zum quasi in unterschiedlichen Phasen auch unterschiedliche Hormone braucht, damit das aufrechterhalten wird, ist Histamin auch ganz entscheidend. Aber wenn ich dann natürlich viele Bakterien in meinem Darm habe, die zusätzlich Histamin produzieren, dann habe ich vielleicht zu wenig von diesen histaminabbauenden Enzymen. Oder ich habe dann zusätzlich eben auch eine Verschiebung im Östrobolom, dann kann es natürlich sehr schnell auch dazu kommen, dass ich in bestimmten Zyklusphasen histaminreiche Lebensmittel überhaupt nicht mehr gut vertrage. Also okay. Da spielt schon sehr viel rein, dass man auch im Zyklusverlauf bedenken muss. Und zusätzlich, das Immunsystem ist teilweise dann einfach überaktiviert, auch über dieses Leaky Gut, weil wir haben ja dann quasi immer Bestandteile aus dem Darm hinauskommend, Bakterien, Viren und verdaute Nahrungsbestandteile in die Blutbahn und unser Immunsystem wird hochreguliert. Und zusätzlich wissen wir auch, dass ein Mikrobiom, das in einer Schieflage ist, sehr häufig auch die Schmerzwahrnehmung verändert. Und die Folge ist, dass zum Beispiel Reizdarm, Nahrungsmittelintoleranzen, Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel auch Hashimoto oder auch rheumatoide Arthritis.
Und das ist viel öfter bei Frauen.
Sehr häufiger. Also es ist deutlich häufiger bei Frauen vorkommt.
Das Ganze ist ja ein bisschen aufkommen, hast du mal gesagt, wie in der Vorbereitung, dass man ja zum Beispiel beim Thema Herzinfarkt, Frauen haben einen anderen Herzinfarkt als bei Männern. Man weiß aber noch nicht wirklich warum, oder? Weiß man das?
Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. In der Vorbereitung haben wir eben drüber gesprochen, dass das auch wirklich sowas ist, das in der Medizin, auch in der Lehre wirklich angekommen ist. Also Frauen klagen da viel weniger oft über diese Schmerzen in der linken Brust oder Ausstrahlen in die linke Hand. Wir haben zum Beispiel eher Oberbauchschmerzen. Also das weiß man und da sind natürlich auch die Notfallmediziner oder Kardiologen schon viel achtsamer. Die wissen das. Aber
wenn man ehrlich ist, klagen ja Frauen überhaupt viel weniger über Schmerzen. Also
anders.
Wir haben ja oft wirklich einen heftigen Männerschnupfen.
Ja, und auch das ist erklärbar über unser Mikrobiom in weiterer Folge, ja. Männer zum Beispiel sind viel anfälliger für virale oder bakterielle Infektionen, also quasi auch so dieser klassische Schnupfen. Und Frauen hingegen haben dann häufiger Autoimmunerkrankungen. Also eine Höhe, also wenn das Östrogen im Körper hoch ist, dann ist die Frau auch grundsätzlich gegen so externe Einflussfaktoren wie Viren und Bakterien widerstandsfähiger. Also auch wieder evolutionsbedingt clever. Aber leider, wenn etwas dann dysreguliert ist, dann kommt es auch dazu, dass zum Beispiel diese Autoimmunerkrankungen sehr viel häufiger bei Frauen vorhanden sind.
Wenn du jetzt so viel oder wenn wir jetzt gehört haben, welche Probleme da entstehen können, wie verändert sich denn das Mikrobiom im Laufe eines weiblichen Lebens? Weil du gesagt hast, da gibt es einfach nicht nur im Leben, sondern auch darunter so viele Phasen. Verändert sich da das Mikrobiom während dem Zyklus, Schwangerschaft, Menopause, mit der Pille? Gibt es da verschiedene Arten oder entwickelt sich das ja, es muss sich ja dann komplett anders entwickeln als beim Mann.
Genau.
Also weil gestern haben wir gelernt mit den Medikamenten, welche Nebenwirkungen die haben. Alana Bille, stelle ich mir jetzt einmal vor, wird auch nicht das Gesündeste sein. Ne?
Ja, also du hast es eigentlich schon wunderbar erklärt. Also im Laufe des weiblichen Lebens von der Pubertät bis zur Menopause oder Postmenopause ist es eigentlich ein dynamisches System. Das heißt, in der Pubertät steigt die hormonelle Prägung bei den Frauen in Richtung eben auch vermehrt Östrogen. Das Mikrobiom quasi verweiblicht dann auch ein bisschen. Während der Schwangerschaft nimmt die mikrobielle Diversität im Darm zum Beispiel ab. Also das hat man auch schon erkannt in Studien. Während immunmodulierende Bakterien zunehmen, eben zum Schutz des Fötus. Das ist ja auch spannend. Dann braucht's, also dann konzentriert sich auch das Mikrobiom eigentlich aufs Wesentliche, eben diese starke immunmodulierende Funktion, also protektive Schutzfunktion, damit auch der Fötus gut geschützt wird.
Okay, spannend.
In der Menopause, da sinkt ja dann der Östrogenspiegel. Und das wiederum hat eine massive Auswirkung natürlich auf unsere Darmflora. Merken sehr viele Frauen auch, also dass der Darm zum Beispiel träger wird oder dass mehr Intoleranzen zustande kommen und natürlich auch, und bitte an das auch immer denken, die Vaginalflora, weil die wird ja auch mitmoduliert aus dem Darm heraus. Und Frauen entwickeln dann eher ein quasi männlicheres Mikrobiom mit weniger Lactobacillen zum Beispiel. Und natürlich auch Dinge wie die Pille beeinflussen massiv die bakterielle Zusammensetzung und leider, und das wissen wir ja auch mittlerweile, eher in Richtung Dysbiose. Also da haben wir dann eher eigentlich quasi ein unausgegliches Mikrobiom.
Da müsste man dann quasi dagegen steuern, aber dann stellt sich für mich eigentlich wirklich eine Frage, warum werden in den Studien immer noch hauptsächlich Männer oder männliche Probanden verwendet. Ja, also
ja, der Hauptgrund ist ganz einfach. Also das ist wirklich, der weibliche Zyklus gilt als Störfaktor.
Ja, aber ich, wenn ich dann sage, ich kann in der Therapie nicht helfen oder ich entwickle dann Medikamente, die nicht der Frau helfen, dann nutzt mir das nichts. Dann muss ich ja eigene Forschungen dort angehen. Oder genau. Ist man da jetzt am Weg oder hinten noch? Oder?
Also ich sage immer, egal zu welchen Themen, alles hat seine Zeit. Und jetzt ist die Zeit reif und es beginnt auch. Es gibt Gendermedizin und ich meine, wer mich persönlich gut kennt, weiß, dass ich die Letzte bin. Ich hasse dieses Gegendere in Schriftbild. Ich bin da total, ja, ich mag da gar nicht, wollte gar nie so genau ein Augenmerk drauf legen. Aber ich habe natürlich auch selber aus meiner sportlichen Zeit viel mitgenommen, dass mir heute im Nachhinein schon zu denken gibt. Also eben dieses alles vereinheitlicht, kein individuelles Training. Aber Gendermedizin ist wirklich angekommen. Wir wissen, dass wir Frauen auch viel besser beforschen müssen, wenn es natürlich auch dann in weiterer Folge um Medikamenteneinfluss geht, Dosierungen und so weiter. Aber bis jetzt war es einfach ein schwieriger Störfaktor. Studien werden dadurch teurer oder komplexer. Aber das ist natürlich problematisch, du hast schon erkannt, denn die reale Welt hat nun mal Hormonschwankungen, Schwangerschaften, Menopause und so weiter. Das ist so. Und wenn wir nur an Männern forschen, fehlen uns einfach wichtige Daten zur Wirksamkeit, vor allem auch Nebenwirkungen und natürlich auch Therapiekonzepten. Also besonders, wenn wir auch über Immunerkrankungen nachdenken oder eben alles, was darmspezifisch ist. Das ist nicht nur ein wissenschaftliches Defizit, sondern eigentlich ganz, ganz wesentlich ein Gender-Thema in der Prävention.
Was ich nicht ganz kapiere, ich habe wohl gelesen, dass mehr Frauen ein Medizinstudium abschließen als Männer. Die müssten ja ein Interesse daran haben, auch in der Forschung da weiterzugehen, oder?
Naja, ich meine ganz ehrlich, wenn wir jetzt darüber sprechen, so wie wir es tun, dann wird das auch vielen bewusst. Das sind ja oft Dinge, die muss man ja auch erst einmal in einer Studie darstellen, dass da ein Unterschied ist. Weißt du, was ich meine? Jetzt beforschen wir das Mikrobiom seit 30 Jahren. Ich treffe immer noch auf Fachpersonal, die da sehr viele Fragen haben, Gott sei Dank. Aber
Fachpersonal klingt gut. Ärzte, oder?
Auch. Ich wollte es jetzt relativ weit fassen, weil es natürlich so ist, dass das in der Lehre relativ kurz kommt. Jetzt wissen wir schon so viel über dieses unfassbar wichtige Thema Mikrobiom und was sich daraus für Implikationen auch ergeben auf eben geschlechtsspezifische Auswirkungen von Erkrankungen, von Medikamenten und so weiter. Und das hat natürlich, das zieht einen Rattenschwanz nach sich. Und wir müssen mehr lehren, also das muss in der Lehre ankommen. Das eine ist einmal wirklich die Mikrobiomwissenschaften und dann in weiterer Folge natürlich auch dieses ganze Thema Gendermedizin, weil da schließt sich ja dann der Kreis.
Aber um auf Probiotika und Mikrobiomtherapie nochmal zurückzukommen, wirken die unterschiedlich bei Männern und Frauen? Also wenn ich jetzt sage, ich kriege nach einem Antibiotikum Omnicin, ist da auch unterschiedliche Wirkung nachweisbar?
Ja, mittlerweile hat man da auch schon die ersten Studien zu gemacht, dass man erkannt hat, dass Probiotika je nach Hormonlage anders wirken. Bei Frauen im Zyklusverlauf oder eben Prämenopause oder Postmenopause. Zum Beispiel ganz starken Einfluss dann auch auf die Barrierefunktion haben, stärker als zum Beispiel bei Männern. Also die Schlussfolgerung daraus ist eigentlich, dass Mikrobiomtherapie braucht auch einen Genderblick. Also das ist für uns in unserer Arbeit natürlich auch ganz, ganz wesentlich und darauf schauen wir natürlich auch. Aber was auch spannend ist, zum Beispiel Fasten oder polyphenolreiche Ernährung.
Ja.
Beide Dinge zeigen sich geschlechtsspezifisch unterschiedlich in der Mikrobiomantwort. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Fasten auch modulierend auf unser Mikrobiom wirkt, aber es macht einen Unterschied, ob eine Frau fastet oder ein Mann. Und Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe, ganz, ganz wichtig. Wir kennen Polyphenole zum Beispiel aus dem Rotwein, das hat jeder so im Kopf, wo wir ja immer sagen, Rotwein ist besonders gesund. Da geht es eben um diese sekundären Pflanzenstoffe. Habe ich übrigens auch im Traubensaft ohne Alkohol. Und auch hier weiß man, wir brauchen bestimmte Bakterien, die diese Polyphenole überhaupt erst synthetisieren, damit sie für uns nutzbar gemacht werden. Also wir brauchen unser Mikrobiom da auch ganz aktiv, um quasi etwas für uns nutzbar zu machen, was wir über Nahrung zu uns nehmen. Und auch hier sieht man geschlechtsspezifische Unterschiede.
Und jetzt, Simone, kommen wir zu einem Thema, was mich fast ein bisschen schockiert hat. Also Microgenderum und Sport. Das heißt, wie trainiert man weibliche Athletinnen? Und die sollte man, so wie du gesagt hast, nicht wie kleine Männer trainieren, sondern ganz spezifisch. Und ich habe mir dann ein bisschen auf die Suche gemacht und habe eines in Österreich gefunden, Female Athletes im Vorarlberg, wo eine Dr. Antje Peuker dann sagt, es ist traurig, wie wenig auch im modernen Leistungssport heutzutage Rücksicht auf Besonderheiten der weiblichen Physiologie genommen wird. Ziel soll es sein, dass diese Themen zwingend Teil jeder Trainerinnenausbildung werden. Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere und was ich darüber gelesen habe, welche Probleme weibliche Athletinnen haben in verschiedenen Phasen, ja, und wie wenig, boah, ich war nie Trainer, also ich habe keine Trainerausbildung gemacht, aber ich habe zugeschaut und ich habe Verletzungen mitbekommen. Und wenn ich dann höre, dass bei einer Frau, die einen Sport ausübt, das Risiko, eine Kreuzbandverletzung zu haben, viermal so hoch ist wie bei einem Mann, wow, also dann geht es mir nicht gut. Weil wenn du eine Tochter dann hast, die des Öfteren verletzt war, dann fragst du dich, was ist im Training vielleicht falsch gelaufen?
Ja.
Und du weißt, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Und dann findest du halt Sachen, wo man denkt, warum sind wir da nicht weiter? International sind wir anscheinend viel weiter, weil gibt es sehr viele Sachen, Frauen im Sport übersehen, unterschätzt, unterforscht. Aber das ist ja dein Gebiet. Also das ist schon markant, oder? Dass es da im Sport noch einmal eigentlich eine Spur Ärger ist, oder? Dass noch weniger Richtung Frauen unternommen wird, was Trainingslehre betrifft und auch wahrscheinlich dann genauso die Therapie und alles Mögliche.
Ja, also da ist natürlich fast ein eigenes, eine eigene Podcast-Folge gefragt, würde ich mal sagen, wo wir uns nur über diese Trainingslehre, was Frauen betrifft, unterhalten können. Auch natürlich zyklusbasiertes Training, dann eben diese Verletzungsrisiken, die im Zyklusverlauf auch unterschiedlich sind. Oder natürlich auch Ernährung. Wir können uns zyklusbasiert ernähren. Das würde sehr viel Sinn machen. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf einfach die ersten Fragen, die zu beantworten sind. Ja, also natürlich. Und dieses Microgenderome, also dieses geschlechtsspezifische Mikrobiom, hat natürlich auch viel mit Sport zu tun. Gerade bei Leistungssportlerinnen spielt das natürlich eine enorm große Rolle. Das heißt, Zyklusphasen beeinflussen die Darmbarriere. Das wissen wir. Also dieses Leaky Gut-Thema. In der Lutealphase ist sie oft durchlässiger. Wir wissen, dass eine hohe Trainingslast kombiniert mit zum Beispiel zu wenig Energieaufnahme, das ist ja auch sehr, sehr oft bei Athletinnen, dass sie eigentlich energetisch unterversorgt sind, in Kombination mit natürlich auch einer zyklusbedingten Barrierestörung kommt es dann viel häufiger zu einem Leaky Gut Und das Risiko für zum Beispiel Infekte oder Entzündungen und dann auch natürlich Verletzungsneigung ist viel, viel höher. Wir sprechen da ja auch von dieser, also Red Ass wird das genannt, das ist diese Female Athlete Triad, das ist Energie, Hormonmangel und Knochenschwäche. Das heißt, das sind so quasi Dinge, die sich direkt beeinflussen. Sehr häufig hat man gesehen, dass Frauen auch aufgrund von, ja, auch wieder sehr männerlastigen Empfehlungen, zum Beispiel nüchtern trainieren. Nüchtern Training, gerade im Ausdauersport, war jahrelang hoch propagiert, sowohl bei Männern als bei Frauen, um einfach den Fettstoffwechsel zu aktivieren und zu verbessern. Das heißt, die Fettoxidation eigentlich in Richtung rechts zu verschieben. Das heißt, solange du quasi da gar nicht viele Kohlenhydrate brauchst, mehr oder weniger in deinem Umsatz, umso besser. Also man versucht das zu verschieben. Mittlerweile hat man aber erkannt, dass das für Frauen eigentlich, das ist hochtoxisch, das ist super gefährlich, weil wir dann sehr häufig in ein hormonelles Ungleichgewicht kommen. Deswegen Energiemangel. Und? Verändert dann Hormone und es kommt eigentlich in vielen Fällen zu einem Hormonmangel. Man hat das dann gesehen, dass Frauen natürlich auch sehr häufig einfach keine Periode mehr hatten, also keinen normalen Zyklus mehr. Und in weiterer Folge, das ist dann das Conclusio, dass sie dann bei Verletzungen bemerken, zum Beispiel Knochenödeme kommen viel häufiger vor und dann in weiterer Folge natürlich auch zum Beispiel bei Läuferinnen, Triathletinnen, diese Belastungsbrüche. Also das hat alles damit zu tun. Und da wissen wir schon sehr viel. Da ist sehr, sehr viel geforscht worden. Aber jetzt gebe ich da einen zusätzlichen Faktor hinein. Auch hier spielt das Mikrobiom eine entscheidende Rolle. Und deswegen brauchen Athletinnen natürlich auch eine gezielte Sublimierung. Das heißt, was auch probiotische Therapiekonzepte betrifft. Aber natürlich auch antiinflammatorisch und hormonfreundliche Vitalstoffe. Das heißt, dass man da wirklich gezielt auch darauf schaut und natürlich auch in der Ernährung versucht, eben zum Beispiel diese präbiotischen Bestandteile hochzuhalten und so weiter. Das heißt, da muss man massiv drauf achten, in der Ernährung, in der Belastung, in der Supplementierung.
Und wir reden jetzt teilweise über einen Spitzensport, aber wie schlimm muss das dann eigentlich für Mädchen sein, die da Sport betreiben, teilweise schon wirklich Leistungssport und in die Pubertät kommen? Körperliche Veränderungen, Unsicherheiten, Leistungsschwankungen, nah durch die Hormone. Und dann kennt sich kein Trainer damit aus oder keine Trainerin.
Also, ja, und die meisten also sind ja noch immer Trainer.
Ja, deswegen verstehe ich auch die Frau Doktor da aus Vorarlberg, die sagt, es ist eigentlich traurig, wie wenig auch im modernen Leistungssport heutzutage Rücksicht auf die Besonderheiten der weiblichen Physiologie genommen wird. Ja, also
vor allem fast fahrlässig. Also ich meine, das ist ja natürlich dann in weiterer Folge auch gesundheitsbeeinträchtigend.
Aber vielleicht können wir da mal jemanden einladen, der sich damit jetzt anscheinend auseinandersetzt.
Ja, also wir werden ganz sicher mal Kontakt aufnehmen und sonst auch bitte, unsere Community wird immer größer, gerne auch Feedback geben zu diesem Thema oder wenn jemand hier sich auch als Experte fühlt. Ich bin es definitiv nicht. Also ich schaue da hin, habe natürlich eine eigene Meinung aus meiner Erfahrung und in diesem mikrobiom-spezifischen Forschungsfeld ist es natürlich auch für mich ganz entscheidend, da massiv hinzuschauen.
Ich kann mal jetzt eigentlich nur sagen, warum habe ich das nicht gewusst? Also ich habe es weder von Trainern noch Therapeuten habe ich dann das erste oder zweite Mal gehört, du, auf das sollte man Rücksicht nehmen, Belastung rausnehmen während der oder der Phase. Aber ja, also eigentlich überhaupt keinen Tag gehabt davon und das macht mich fast ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin.
Simone, aber wir haben jetzt die Chance, zumindest darüber zu sprechen. Es geht mir ja auch so. Ja. Bin ja auch fast ein bisschen wehmütig, aber jetzt haben wir die Chance, wir sprechen drüber, damit die nächste Generation richtig machen kann, besser machen kann, mehr hinschaut. Und das ist mir wichtig. Und das ist unser Auftrag.
Wenn du eine Sache sofort ändern könntest, was müsste sich in der Forschung oder auch in der Medizinpraxis dringend tun, um dieses Microgenderome ernst zu nehmen oder schneller voranzubringen?
Ja, ganz klar. Zuerst mal mehr Frauen in klinische Studien, mehr geschlechtssensible Analysen und eine verpflichtende Strategie, Also, dass man hier wirklich ganz stark auch in der Forschung verpflichtend auf dieses Gender-Thema achten muss. Also, dass das quasi inkludiert werden muss, außer es ist eben rein männlich. Oder eben, dass dann auch ganz explizit darauf hingewiesen wird. Weil das auch, ich habe mir ganz viele Studien jetzt die letzten Tage noch angeschaut und habe mal geschaut, wie explizit wird denn darauf hingewiesen, dass das eher männerlastig ist oder weißt du, was ich meine?
Ja, das, ich habe es gesehen, dass ich glaube nur 6% im Sport, bei Sportwissenschaften werden nur Frauen verwendet für Studien.
Ja,
oder herangezogen.
Aber, und das muss natürlich auch ausgelobt werden. Aber ja, das muss
also für mich wäre ein Thema, weil ich habe mir dann schlau gemacht, habe geschaut im Sportministerium, da gibt es Frauenprogramme, ja, Gendern allgemein wichtig, kein Thema, definitiv, aber da werden Funktionärinnen gesucht, Trainerinnen. Und da musst du einfach sagen, Leute, nehmt die Kollegin von euch aus Vorarlberg vom Olympiazentrum und bildet die Trainerinnen aus, genau auf diese Themen.
Ja, voll. Also ich meine, auch hier wieder ein Aufruf, alle, die das hören, die da was zu sagen haben, auch zu meiner Arbeit, bitte gerne melden. Also ich bin sehr gern bereit, da auch ich bin ja auch an der BSBA in Österreich tätig. Also naja, es ist ja schon so, ich unterrichte Sporternährung an der Bundessportakademie in Österreich. Also das ist ja unsere klassische Trainerausbildung in Österreich. Und natürlich, ich bin die Erste, die dann sagt, ja, also da müssen wir dann auch geschlechtsspezifisch ein bisschen hinschauen und unterrichten. Wenn ich Zeit bekomme, drüber zu sprechen, immer gern. Also für mich, wir brauchen einfach, ganz wichtig, wenn wir jetzt wieder über Mikrobiom sprechen und meine Kernarbeit, wir brauchen in der Praxis natürlich dann auch eher den Fokus auf weibliche Lebensphase-Modelle. Das heißt, das muss man natürlich auch mit bedenken und man muss dann einfach schauen, wo gibt es die Aussage, weil die Studien dazu gibt es ja schon. Also wir brauchen natürlich dann noch mehr Daten und dann müssen wir das auch quasi individuell beurteilen. Also quasi eine Frau in der Menopause oder jemand, der hormonell verhütet oder eben zum Beispiel zyklusbedingte Symptome entwickelt, das muss man natürlich alles auch bedenken. Und dieses Microgenerum muss wirklich in die Prävention. Das ist mir auch wichtig, denn nicht erst, wenn Beschwerden chronisch sind oder wenn die Menschen krank werden oder Frauen explizit, sondern wirklich auch schon präventiv dran denken, dass man da vermehrt hinschaut. Und wir haben kurz über das Östrobolom gesprochen. Das ist natürlich da ganz entscheidend, weil das sind eben diese Bakterien, die diese ganz wesentlichen Beta-Glucuronidasen quasi produzieren, die dann auch für die Verstoffwechselung oder Rekonjugation von Östrogen zuständig sind.
Ich muss sagen, ich habe wahnsinnig viel dazu gelernt. Es war extrem interessant. Ich habe mich fast ein bisschen gefürchtet vor diesem Podcast, aber ich habe wahnsinnig viel dazu gelernt und halte ja fest, ich bin kein Experte auf dem Thema, deswegen bist du da, Simone. Ich bin sehr interessiert an den Themen. Ja, und deswegen bin ich da.
Ja, und das ist auch gut. Und danke, Alex. Danke. Weil du stellst die richtigen Fragen und auch nach der Folge, also ich glaube, das wird für viele ganz spannend sein. Wir freuen uns natürlich auch da wieder auf euer Feedback, auf eure Kommentare, auf eure Fragen auch, weil da werden sicher viele Fragen auftauchen. Schaut einfach auch in den Shownotes nach, da haben wir auch noch ein paar Infos für euch bereitgestellt.
Und, ja, und nicht böse sein, wenn ich keine Fragen beantworte, dafür ist die Expertin da.
Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Danke, ja. Alex. Ciao, ciao. Ciao.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.